Jetzt aber, hä? Guten Morgen miteinander. Jesus lebt, Jesus rettet, Jesus siegt. Amen. Ich sage das nicht nur, dass ihr das hört, dass das einfach so gesagt ist, sondern das ist für mich eine Möglichkeit, Raum einzunehmen, um zu sagen, wer der Herr ist in diesem Raum. Das muss so sein. Das muss so sein. Wir können so viel Zeugnis abgeben, wenn wir nicht vom Namen Jesus reden. Dann fehlt der Herr. Er ist uns gegeben. Jesus, Jeshua, heisst Retter. Und wenn wir den Jesus ausrufen, dann ist er willkommen bei uns. Ist es so? Amen. Amen. Wunderbar. Wir leben in einer spannenden Zeit. Ich sage jetzt nicht nur in einer grossen Krisenzeit. Für mich ist es eine spannende Zeit, weil ich weiss, Gott hat wollen, dass ich in dieser Zeit lebe. Und für jeden, wo das nicht klar ist, wird es enorm schwierig. Ich weiss, dass Gott hat wollen, dass ich in diesem Zeitalter auf die Welt komme und 1967 geboren worden haben müssen. Weil ich die Zeit gebraucht habe, um das, was jetzt passiert, mitzuerleben und auch zugerüstet zu sein. Und ich danke Gott für die Gnade, dass wir in dieser spannenden Zeit werden leben. Und das soll auch für euch ein Gedanke sein. Es ist gut, dass ihr jetzt lebt. Es kommt aber darauf an, was ihr jetzt aus dem macht. Das ist euch klar, oder? Und in dieser spannenden Zeit erleben wir momentan so ein bisschen in der Gemeinde so den Riss. Habt ihr auch schon gespürt? So, vielleicht ist es da nicht so stark gewesen. Es sind ja so eine bettende Gemeinde, habe ich gehört. Aber der Riss, wo bist du geimpft? Bist du nicht geimpft? Was hast denn du für einen... Und das reisst. Und jetzt muss ich euch eins sagen. Wenn ich es so mache, geht es mir besser. Nein. Das sind zwei Kreise. Das sind zwei Kreise. Und in der Mitte gibt es eine Schnittmenge. Und die Schnittmenge ist Jesus Christus. Ich sage es einfach immer wieder, die ist Jesus Christus. Ob du geimpft bist oder nicht geimpft bist, ob du Raucher bist oder nicht Raucher, ob du Langlaufläufer bist oder ob du Abfahrer bist, das hat bis jetzt da innen keine Rolle gespielt. Aber jetzt ist gemeint, in Versuchung gerade da einen Riss zuzulassen. Ich verstehe das nicht. Es ist eine Erschütterung. Die Schnittmenge ist Jesus Christus, sein Kreuz. Wenn die recht haben, ich sage jetzt nicht wer, dann müssen die auch vor Christus stehen und zu der Kraft zudringen, dass sie können für die beten, dass sie gesund werden. Wenn die recht haben und das andere in die Hose geht, müssen die Kraft haben, für die dort hinten zu beten, dass sie gesund werden. Jesus hat gesagt, geht hin, predigt und sprecht, das Himmelreich ist da. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, schmeißt Dämonen raus. Wir können uns das nicht leisten, diese Schnittmenge zu verlassen. Und ich habe das in verschiedenen Gemeinden schon gesagt. Und es kocht, nach dem Gottesdienst ist es gerade weitergekocht. Weil man hat sich rechtfertigen. Springt doch nicht. Was ist ein bisschen Recht auf dieser Welt gegenüber dem Recht, das wir bei Gott haben? Und wir stehen da in Kraft. Oder wir stehen nicht in Kraft. Aber die Herausforderung, die wir jetzt haben, heisst, betend, kehren um, gehen zu Jesus, dann die Kraft schenken und dann sind wir gerüstet. Alle, die das glauben, sagen Amen.
Amen.
Wir haben einen neuen Infobrief hinterliegen. Und ich habe jetzt keine aktuelle, jetzt habe ich die alte da, okay. Der letzte Rundbrief, den wir verschickt haben, hat Anne Zeugnis zusammengetragen, wie Menschen zum Glauben kommen. Bei uns in der Siedlung, auf der Straße. Und das ist einfach ein ermutigender Brief für euch, auch wenn ihr nachher die Zettel mitnehmt, die schönen Gouverne, die Farben sogar harmonisch stimmen. Dass ihr den Mut bekommt, das auch zu geben. Das Evangelium muss laufen. Nur ein verkündigtes Evangelium ist ein Evangelium. Es ist kein Evangelium, wenn man es daheim behaltet. Oder schön versteckt, wie du gesagt hast. Und das Kopf rausgelegt, weil es so schön ist, mal oben schaust du nochmal an. Nein. Das Evangelium muss laufen. Und ich danke, dass wir jetzt da nicht zulassen können, von der letzten Woche ein Beispiel. Und dann gehen wir einen Schritt weiter mit mir.
Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber wo
Teres die schöne Kuvert vorgestellt hat, habe ich gerade überlegt, wem könnte ich Eis geben. Und mir sind gerade viele eingefallen. Dann habe ich überlegt, darf ich überhaupt so viel mitnehmen? Okay. Im Römer 1, Vers 16 steht, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Und das ist meine Zuversicht, wenn ich auf die Straße gehe. Nicht ich rette Menschen, sondern das Evangelium. Und sobald ich das Evangelium sage, passiert etwas. Ich habe das so oft schon erlebt. Natürlich begrüße mir ganz lieb. Natürlich frage mir, hat Ihnen schon jemand gesagt, dass Gott Sie liebt? Und was wäre, wenn Sie heute sterben würden? Natürlich rede mir und beantwortet mir Fragen. Aber sobald ich sage, ich werde nur kurz vorlesen, was die Bibel dazu sagt, fängt etwas an, wo übernatürlich ist. Nicht bei allen Menschen, aber bei denen, die offenes Herz haben. Und dann beten wir ja für Leute. Und wir haben am Freitag eine Gruppe angesprochen von jungen Leuten. Und am Anfang weiß man nicht, wie reagieren sie. Sagen sie, nein, danke, das wollen wir nicht. Aber die Gruppe hat von Anfang an, sind drei Mädchen, drei Buben, haben miteinander gelost. Und ich bin so erstaunt gewesen. Einer ist nicht auf dem Bild, weil er hat nicht wollen. Aber die Offenheit, die sie hatten, zum Lassen. Ich bin mir ein bisschen vorgekommen wie eine Lehrerin, so haben sie auch gelost. Aber sie sind sehr offen gewesen. Ich habe für alle betet und dann haben alle miteinander ihr Leben Jesus gegeben. Und bis zu dem Moment haben wir noch nicht gewusst, was könnte dort noch dahinter stecken, dass sie so offen sind. Am Schluss verteilen wir noch so eine Bibel-App und dann hat es angefangen. Dann sagt ein Mädchen, meine Mami hat auch so eine Bibel-App. Dann die nächste sagt, ja, meine Großmami verteilt die Bibel auf der Straße. Und jetzt habe ich gewusst, was passiert ist. Die sind offen. Die haben erlebt beim Großmami, bei Mami, sie haben das auch. Und deshalb ist es gut, was wir gesagt haben. Und jetzt bin ich am Beten natürlich für die, dass sie weitergehen. Dass das, was in ihnen angefangen hat, so stark ist, so mächtig, dass sie sich auf die Suche machen nach Jesus. Wer ist er wirklich gewesen?
Danke vielmals. Annette? Ich habe es ja schon zweimal gesagt. Jetzt wird aufgedeckt. Am 29. August war ich das letzte Mal bei euch. Und ich habe euch ein Versprechen gegeben. Aber es ist natürlich gut und froh, wir haben das schon lange vergessen. Ich habe euch wirklich ein Versprechen gegeben. Ich habe den Rundbrief vorgestellt. Sie erbetet. Ich frage jetzt nicht, wer ihn gelesen hat. Aber als ich den Rundbrief geschrieben habe, hat es mich so reingenommen, dass ich mich verstiegen habe, als ich euch den Rundbrief vorgestellt habe, dass ich euch versprochen habe, ich werde eine Predigt machen über das Gebet. Und jetzt habe ich heute gehört, dass ihr Gebetswoche gehabt. Ich hätte doch letzten Sonntag müssen da sein. Aber es ist auch gut, dass ihr jetzt etwas in die Hand bekommt, wo ihr so mitnehmen könnt. Und es hat mir so viel, ich kann sagen, ich habe 35 Seiten geschrieben gehabt, weil es mich so gepackt hat und hat es jetzt zusammengetragen auf 4 Seiten. Es ist komprimiert. Aber es ist so, weil das Gebet, es ist ein Lebensteil von mir. Ich bete gern. Ich ziehe mich zurück für eine Stunde, für 2 Stunden und ich weiß, dass mein innerer Mensch oft angefindet wurde, ach, bete, hör doch auf, Mann, du kannst doch sinnvoll, du liest doch das noch und diesen. Nein, das Gebet ist so wichtig und darum habe ich jetzt etwas vorbereitet für euch, wo ein Stück weit aus meinem Leben ist. Und das Thema heisst heute, oder das Thema, der Einstiegsvers heisst, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, an denen mächtig zu erweisen, die mit ungeteiltem Herzen auf ihn gerichtet sind. Es steht auch einfältig, das heißt nur eine Falte. Die Falte ist nur auf den Herrn ausgerichtet. Nicht dreifältig, eine da, sondern einfältig. Das heißt einfältig auf Gott ausgerichtet sie. Nur Gott dürfte in ihnen wirken. Ich frage euch gerade direkt. Wenn ihr eine Frau oder ein Mann seid, wo ein ungeteiltes Herz hat auf Gott, wenn ihr eine Frau oder ein Mann seid, wo Gott so kann einsetzen kann, in unserer Zeit, in unserer Gemeinde, in unserer Familie, in unserer Ehe, bei unseren Freunden, wenn ihr so jemand seid, das gefällt mir. Das Thema heisst nämlich heute von der Predigt: Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Und ich möchte an den Rundbrief erinnern, ich habe noch ein paar hinten aufgelegt, sie erbetet. Nehmt auch den einmal mit, wenn es euch hilft, einfach die Predigt zu folgen. Es gibt in der Bibel verschiedene Strassen, wie wir von Gott treten können. Es gibt Strassen, und das sehen wir oft nicht, weil wir es einfach so flach lesen. Aber sobald wir die Bibel lebendig werden, vor unseren Augen merken, oh, das ist eine Strasse. Es ist eine Strasse. Es zeigt mir, wie ich vor Gott treten kann. Die Strassen gibt es in den Psalmen. Die Strassen gibt es beim Abraham. Bei Mose gibt es so Strassen. Im Epheserbrief von Paulus gibt es so Strassen. Und wenn man die entdeckt, dann dürfte man die für sich nehmen und auf dieser Strasse Schritt für Schritt vorwärts gehen. Und es ist eine Zeit, in unserer Zeit ist das die Möglichkeit, das neu zu entdecken. Weil es ist ganz klar, dass der Wohlstand und alles, was wir bis jetzt haben, unsere Augen ein bisschen matt gemacht haben. Ich gebe das zu, auch ich musste erkennen, dass wir in einer Zeit leben, wo das Gott suchen gar nicht so an erster Stelle steht. So eine Strasse zu finden. Wer betet denn heute noch unser tägliches Brot, gib uns heute, wenn wir Nutella haben? Es ist das Wohl. Und das ist eine Gefahr. Und darum möchte ich euch ermutigen, heute mit mir die Strasse zu gehen, die ich für euch vorbereitet habe, mit euch zu entdecken. Die Strasse, die steht im Hebräerbrief. Steht schon da? Ja, steht schon da. Hebräerbrief. Es ist etwas, wo mich ganz persönlich, eine Strasse, die ich ganz persönlich in den letzten Jahren manchmal über eine ganze Woche gegangen bin, manchmal nur 10 Minuten oder 5 Minuten am Morgen früh über eine längere Zeit oder dann nach einem Monat wieder, weil auf dieser Strasse ich mich ganz Gott ganz neu kann nähern kann und weiss so, jetzt bin ich wieder frisch. Die Strasse, wo wir gehen miteinander, sind 5 Schritte zur Neuhingabe. Lasst uns hinzutreten. Ja, hinzutreten. Was ist hinzutreten? Hinzutreten heisst nicht abkicken, sondern hinzutreten heisst durch die Türe durchgehen. Das heisst, ich mache mir das jetzt bewusst. Wenn wir jetzt auf die Straße miteinander gehen, machen wir es bewusst. Jetzt gehen wir, zack, durch die Türe. Wir gehen auf den Weg. Wir können nicht hinzutreten und vor der Türe stehen bleiben. Sondern hinzutreten heisst Klinken abdrücken, innerliches Bewusstsein umschalten, seinen Sinn ausrichten und sagen, so, jetzt. Das heisst hinzutreten. Hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. So, jetzt fangen wir an. Mit wahrhaftigem Herzen. Geht's weiter. In vollkommenem Glauben. Ich hoffe, ihr seht das dann nachher alle. Dann geht's weiter. Besprengt in unserem Herzen. Und natürlich los vom bösen Gewissen. Ein bisschen rutschen. Und gewaschen am Leib mit frischem Wasser. 5 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gehen wir jetzt noch. Mit wahrhaftigem Herzen. Das heisst, dass wir unser Leben ganz bewusst Gott neu zur Verfügung stellen. Warum ist das nötig? Gewaschen mit wahrhaftigem Herzen. Warum ist das nötig? Wenn man ein Auto hat und man fährt das Auto gern und sehr intensiv, dann muss man ab und zu in Service. Teile sind verbraucht oder es ist einfach nur dreckig, man geht durch eine Wäscheanlage. Aber wenn man das Auto intensiv braucht, dann muss man von Zeit zu Zeit eine Spur einstellen. Wenn man Teenager hat, wo man das Auto oft verlehnt, dann muss man jedes dritte Mal im Service muss man die Spuren anstellen, weil sie einfach die Randsteine immer vollbereifen. Oder die fahren in die Gage. Unmöglich. Das geht gar nicht. Aber sie treffen es. Sie treffen es. Und das heisst, wir sind auch so. Wenn wir als Christen einfach funktionieren, wenn wir jeden Gottesdienst, jeden Monat einfach so nehmen und so, es gibt Staub. Man verhockt, das Öl wird dickflüssig. Dann brauchen wir ab und zu einen Service. Darum brauchen wir das, dass wir von Zeit zu Zeit mit wahrhaftigem Herzen vor Gott uns begehren und uns neu ausrichten. Das ist im Fall nichts Außergewöhnliches. Das ist normal. Wie für das Auto es normal ist, dass man von Zeit zu Zeit in den Service muss, ist es auch für uns normal, dass wir uns von Zeit zu Zeit neu justieren müssen, neu fokussieren, neu ausrichten, neu festigen, neu gründen. Das ist normal. Wenn wir das nicht machen, dann verdrecken wir. Wenn wir das nicht machen, läuft dieser Motor heiß. Wenn wir das nicht machen, im christlichen Sinn jetzt, dann kommt ein Stürmli und wir sind nicht mehr wehrstandfähig. Wir können keine Abwehr mehr geben. Weil es braucht dann nicht viel. Wenn du die Spur nicht nachstellst über 10 Jahre und dann irgendwo mal voll musst bremsen, dann huddelt das Auto auf alle Seiten und es crasht. Man muss nicht wundern. Mit wahrhaftigem Herzen. Das heisst, vor Gott all in gehen. Das heisst, vor Gott sein ganzes Herz ausschütten. Und der David hat das sehr gut gesagt. Ich glaube, ich habe den Vers auch drin. Schüttet euer Herz vor Gott aus, denn er ist unser Zuversicht. Das heisst, mit wahrhaftigem Herz vor Gott treten. Und wenn man dann so eine Tasche hat, das kann man am besten machen, wenn man eine Einkaufstasche hat. Wenn wir dann von Gott kommen, dann sagen wir, oh Herr, oh, ich habe einfach ein paar Sachen in meinem Leben, die stimmen absolut nicht und so. Aber dann gibt es so Sachen, die lassen wir einfach drin. Die haben wir uns ja gewöhnt. Aber wahrhaftig sein heisst eben nicht nur das rausgeben, was einem passt, sondern heisst alles, alles, alles. Alles muss raus, alles muss raus. So. Nein. Schüttet euer Herz vor euch auf, vor Gott aus, heisst auf links drehen. Das heisst, Taschen nehmen, dass auch der alte Dreck, der sich schon lange ansammelt, das braucht am Anfang ein bisschen Zeit, ich weiss. Da kommt auch noch Geld raus. Alles, was uns im Leben so beschäftigt, muss raus. Müssen wir vor Gott bringen. Und dann haben wir ein wahrhaftiges Herz. Das heisst, mit wahrhaftigem Herz vor Gott treten. Das heisst, vor Gott sein Herz ausschütten. Wenn wir auf der Straße mit Gott gehen, dann ist das der entscheidende Punkt. Wie wir am Anfang sind, ist sehr entscheidend. Bin ich bereit, wahrhaftig vor Gott zu treten? Bin ich das? Dass wir den zweiten Schritt gehen können, im vollkommenen Glauben. Da geht es jetzt nicht ums Berge versetzen. Das ist immer so, wenn die Leute so einen Begriff lesen, haben sie immer gerade Angst, oh, jetzt muss ich glauben, ich kann doch nicht glauben. Es geht da in dem Schritt nicht um Berge versetzen oder um Glaubensschwüre. Nein, es geht nicht um das. Im vollkommenen Glauben heisst nicht im perfekten Glauben. Perfekt wäre, wenn unser Glaube, wo wir könnten haben, schon das perfekte Maß erreicht hätte. Sozusagen, wir bräuchten nichts mehr, weil unser Glaube schon perfekt ist. Aber der Paulus sagt ja, dass sein Glaubensmaß, das, was er erkennt, ist nur Stückwerk. Der Paulus sagt, dass unser Vorbild ein Kampf vom Glauben sagt, mein Glaube ist nur Stückwerk. Ich kann es nicht fassen, es ist zwei, es ist viel grösser. Drum, vollkommener Glaube vollkommener Glaube ist ein, oder vollkommen ist ein Mensch, der seine Grenzen und Schwächen kennt und sich in Gott fallen lässt. Der seinen Mangel vollkommen ausfüllen lässt. Vollkommen ist der Mensch, der weiss, dass er nichts tun kann, aber Gott alles durch ihn tun kann. Vollkommen ist der Mensch, der sich in den Glauben Gottes fallen lässt. So aber. Ja, man will einmal am Anfang gar nicht. Man will nicht. Also, stellen wir das ein bisschen vor. Er sollte eigentlich noch ein bisschen absaufen. Da. So. Sich in Gottes Glauben fallen lassen, das ist wichtig. Weil Gott hat uns ja den Glauben geschenkt. Und wenn man sich in Gottes Glauben fallen lässt, dann ist es so, dass man sagt, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, ich lege mich ganz in deine Hand, ich schmeiß mich in deinen Glauben. Herr, deine Liebe, dein Leben, deine Kraft umgärmt mich. Ja, Gott, du bist da, ich danke dir, auch wenn ich dich nicht spüre, das ist Tatsache. In so einem Moment, wenn ich das so erlebe, wenn ich so mit dem Hebräerbrief 10, 22 meine Gebetszeit durchgehe, gibt es die Moment, wenn ich im Glauben bin, wo alles andere verschwindet. Der Tisch, der Stuhl, auf dem ich sitze, die Blumen oder das Fenster oder der Vorhang, alles verschwindet. Es ist so ein Moment, wo ich weiss, Gott, du umgibst mich. Ich sehe, ich spüre manchmal die Barmherzigkeit vom Vater. Ich sehe das Frühstück von Jesus. Ich sehe eine Kraftwirkung vom Heiligen Geist. Es ist in dem Moment, weil es ja nicht mein Glauben ist, sondern ich auf Gottes Glauben, auf seine Geschichte, auf seine Werke schaue, stelle ich mich plötzlich mal neben den Abraham. Und ich sehe, wie er ringt um seinen Neffe, den Lot, der in Sodom und Gomorra wohnt. Oder ich stelle mich neben Jesus, wenn er den Lazarus aus dem Grab rausruft. Oder den Paulus, der den Aeneas heilt von seiner Gelähmtheit. Oder ich bin beim Paulus, wo er zu Tabitha kommt, der Petrus, Tabitha kommt und alle sagen, ah, futsch, die ist tot. Und ich sehe, wie der Petrus sagt, im Namen Jesus, stand auf. Ich bin bei Mose, wo er sieht, wie das Rote Meer sich teilt, ich höre das Rauschen. Das, ich lasse mich ganz in den Glauben Gottes fallen, nicht meinen. Und in dem Moment, wenn ich das mache, fährt das an, von mich ernähren. Fahrt das an von meinem Glauben, mein Stückwerk, zusammenfügen. Und ich habe auch keine Absicht, dass ich jetzt aus dem Haus rausrenne und den nächsten Besten, den ich auf der Straße gesehen habe, die Hand auftatschen und ihn segne oder weiss nicht was. Sondern es ist eine innere Stärke. Ich weiss nicht, wenn Gott das in mir dann abruft. Aber in diesem Moment ist wirklich alles um mich herum weg. Dann kann ich erzählen, wenn sie einmal zu mir ins Zimmer kommt, was ist jetzt? Er ist weg. Er ist da, aber er ist weg. Ich danke Gott. Es ist einfach die Ruhe von ihm zu geniessen. Und zu sehen, ich bin nicht der, der glaubt, sondern Gott glaubt an mich. Und er hat die Geschichte geschrieben. Er kann mir geben. Und das tut so gut. Er ist da. Wenn wir uns im Glauben in ihn hineinwerfen, dann kann alles passieren. Er ist da. Er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist ganz wichtig, da steht siehe. Da steht nicht siehe. Was heißt siehe? Siehe heißt schau, ich bin bei euch. Schau. Und wenn wir uns in Glauben fallen lassen, wenn wir in Gottes Glauben sind, wenn wir mit Mose dort stehen, mit dem Abraham, siehe, schau das an. Du hast nicht einfach lesen als Geschichte in deinen Nuss, in deinen Verstand hinein, sondern versuch es zu sehen. Siehe, und das steht so oft im Neuen Testament. Jesus sagt, siehe. Mach das Fenster auf, schau raus, schau das an. So wird dein Glaube gestärkt. Kommen wir zum dritten Schritt. Besprengt, nicht gesprengt. Besprengt. Das ist etwas, was viele Leute aber nicht verstehen. Besprengt heisst, in etwas reintauchen und dann so anspritzen. Das heisst besprengt. Das hat nichts mit Sprengen zu tun. Besprengt in unseren Herzen. Der Punkt, ich will das einfach vorher sagen, der Punkt heisst eigentlich, wenn ich auf dieser Straße bin und ich bin mit wahrhaftigem Herzen von mir und ich bin jetzt so im Glauben und ich tauche und bin vor ihm, dann heisst das der Moment, wo ich auch sage, Herr, ich gebe dir meinen ganzen Besitzanspruch. Ich gehöre dir. Besprengt. Und da wird das Bild gebraucht, wo im Alten Testament vorkommt, im alttestamentlichen Gottesdienst von der Opferungen. Und dort lesen wir, und als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Jobs und besprengte das Buch und alles Volk und sprach, das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Und die Stiftshütte und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er desgleichen mit Blut. Ich habe mich so zusammenfassen, dass ich wirklich muss mich am Blatt konzentrieren, sonst schlafe ich euch davon. In die Gedanken. Jedes Gerät im Tempel ist besprengt sie mit Blut. Jedes Gerät hat nur noch ab dem Punkt, wo es besprengt ist, nur noch für Gott im Gottesdienst dürfen gebraucht werden. Es hat für nichts anderes gebraucht werden dürfen. Also so eine Pfanne aus dem Tempel, die hat der Priester nicht einfach können mit heine und sagen, ich mache jetzt heute Maroni und ein paar Bratwürst oder ein Rösti. Nein, das geht nicht. Das ist heilig, heilig. Und wenn wir das jetzt auf uns übertragen, wenn wir vor Gott stehen, dann sind wir besprengt. Und Gott schaut uns an, bleiben wir mit der Pfanne. Du die Pfanne, du bist die Pfanne. Und er schaut dich an und denkt, da war ja Rösti drin. Da war ja Maroni drin. Ja, das ist ja nicht mehr sauber. Aber du bist eigentlich besprengt. Wenn ich in dem Moment, nachdem ich im Glaubensbad war, den nächsten Schritt gehe und in der Heiligkeit Gottes und ich sehe, dass Gott besprengt alle Werkzeuge für sich will brauchen und ich merke an mir eine Strecke wie im Licht Gottes. Ich merke, dass ich meine Augen entweiht habe. Ich habe Sachen angeschaut, die gehören sich nicht als ein Werkzeug, als kein Werkzeug Gottes. Ich spüre plötzlich, ich habe meine Hände eingesetzt für Arbeiten, die Gott nicht gefallen. Ich war an Orten mit meinen Füßen, wo ich nicht hätte reingehen sollen. Ich habe mein Denken angefangen abschwirren in Regionen, wo das kann jetzt. Das muss nicht Volk sein, das kann Finanzbericht sein, das kann das. Und das befällt mich. Ich habe meine Gabe, dass ich Gott gehöre, entweiht. Und ich weiß in dem Moment, besprengt in unser Herz, heisst, ich brauche einen Weg zurück zu Gott. Und das gibt mir ja Gott. Es ist nicht so, dass es mir nicht gibt, sondern er ist allzeit bereit, mich zu reinigen. Also, ich bin von Gott und sehe schlechte Gewohnheiten, die sich bei mir eingeschlichen haben. Ein Gebet zum Beispiel, das man sagen kann, ist, das ist jetzt einfach mal so aus der Luft gegriffen von mir, Herr, ich habe mit meinen Augen diesen Film geschaut. Darin sind Geister und Hexen vorgekommen. Der Inhalt war teuflisch. Herr, es tut mir leid. Ich habe mit meinen Augen die dir gehörend, die habe ich entweiht. Vergib mir, reinige meine Augen mit deinem Blut. Erfüll sie neu mit deinem Segen. Gott verspricht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und dabei bleibt es nicht stehen, sondern er reinigt uns. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt uns. Er heiligt uns ganz neu. Er besprengt uns neu mit seinem Blut, dass wir wieder brauchbare Pfannen sind im Haushalt Gottes. Oh. wenn wir den dritten Schritt gegangen sind, unsere Sünde oder das, was uns abgelenkt hat, bekennen, dann ist uns vergeben. Wenn irgendein Teil von dir an diesem Punkt entweicht ist, deine Augen, dein Denken, dein Herz, deine Gefühle, und du hast um Vergebung gebeten, dann bist du gereinigt. Dann hat dich Jesus wieder hergestellt und du kannst dich ihm neu weihen und zur Verfügung stellen. Und nimm die Vergebung sofort in Anspruch. Und dann geht es weiter im Auftrag vom Herrn. Da gibt es nicht noch etwas hin und her und so. Nein, wenn Gott sagt, es ist vergeben, dann ist vergeben. Das ist nicht leichtfertig, sondern es ist Grundlage für Nachfolge. Dass wir die Vergebung annehmen, ist Grundlage für Nachfolge. Es gibt keine Nachfolge, wo wir unsere Vergebung nicht in Anspruch nehmen, wo uns gegeben ist durch Jesus Christus. Das macht uns träge. Entschuldigung, wenn ich so emotional bin, aber ich bin schon so oft in die Straße gegangen und es packt mich. Und dann geht mir eins Fenster nach dem anderen auf und ich werde das auch noch sagen, aber ich schneide es ab. So, gehen wir zum vierten Punkt. Lasst uns hinzutreten, los vom bösen Gewissen. Das ist immer so verrückt, das habe ich x-mal erlebt. Da bin ich mit wahrhaftigem Herz vor Gott, habe alles ausgeschüttet, habe mich voll in den Glauben Gottes geschmissen, bin auftankt und dann das, was mir bewusst worden ist, hat Gott gereinigt, mich wieder hergestellt und dann kommt das verdammte schlechte Gewissen, das böse Gewissen, das ist nicht schlechtes Gewissen, ein böses Gewissen. Böses Gewissen. Das böse Gewissen kennt keine Vergebung. Das böse Gewissen kennt nur Wiedergutmachung. Das böse Gewissen will keine Liebe Gottes. Das böse Gewissen will Werkgerechtigkeit. Will, dass du, wenn du siehst, dass du einen Fehler gemacht hast, dass du jetzt auch etwas tust. Das böse Gewissen will keine Gnade, es will Pflicht und Vorsatz. Das böse Gewissen stellt Vergebung durch Jesus Christus in Frage. Das böse Gewissen ist ein Sklaventreiber. Eine, die dich weckt und nachts sagt, du Depp, du Hornochs, das könntest du besser, das hättest du besser. Ah, die Vergebung, jetzt musst du aber gleich. Das ist das böse Gewissen. Das böse Gewissen habe ich da mit Salzsäure. Und das ist nicht die normale 5%ige Salzsäure, die man da im Haushalt hat. Nein, als Gärtner kommt man auch 30% über. Und ein Gewissen, ein böses Gewissen, ist wie Salzsäure. Es zerstört Glauben. Wer das nicht glaubt, der kann mal gerne für euch ruhig mal seine Hand ein bisschen beträufeln. Das fährt auch verdampfen bei 30%. Das böse Gewissen kann dir, nachdem du ein Glaubensbad genommen hast und gereinigt bist, wenn du das der Stimme nachgehst, kann alles kaputt machen. Es kann dich töten. Es kann dir alle Freude, die du hast, wegnehmen. Das böse Gewissen frisst dich auf, frisst das Wort, das in dir gewachsen ist, frisst die Pflänzchen, frisst deine Beziehung. Das böse Gewissen, wenn du mit dem nachher zurück in die Familie gehst, wenn das dich leitet, dann bist du ein hässiger Typ. Dann magst du kein Kind vertragen, nicht einmal deine Frau. Weil das böse Gewissen, das will deine Gedanken besetzen. Jetzt ist der Punkt da, los vom bösen Gewissen heisst, ich trenne mich von der Salzsäure. Ich muss jetzt aktiv werden. Ich kann das jetzt nicht einfach übergehen, den Punkt, sondern ich muss, wenn das kommt, sagen, weg mit dir, böses Gewissen, weil das böse Gewissen ist ein Teil vom alten Mensch. Das böse Gewissen ist ein Teil vom Fleisch. Fleisch auf Deutsch heisst alles, was vergänglich ist. Alles, was wird vergehen, wenn Jesus wiederkommt. Alles, was vergänglich ist, wird nicht in den Himmel aufgenommen. Also Fleisch heisst Vergänglichkeit. Böse Vergänglichkeit. Aus dem sind wir errettet. Aber das böse Gewissen, das ist noch da. Es will wieder Besitz von uns nehmen. Und dann heisst es da nämlich in Römer 8, 13, 14, denn wenn ihr nach dem Fleisch, nach der Vergänglichkeit, nach dem bösen Gewissen lebt, so werdet ihr sterben müssen, weil es bringt euch um. Ihr könnt nicht Salzsäure saufen und nachher joggen. Dann kommen wir nicht weit. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches, des bösen Gewissens, der Vergänglichkeit tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Leute, ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, wo man keine Küngel mehr so umbringt. Zum Mittag am Sonntag auf den Teller bringt. Man geht ja das tote Fleisch schon kaufen. Oder? Wir sind uns das nicht mehr gewöhnt. Und jedes Mal, wenn jemand sagt, oh, das müssen wir töten. Aber unsere Kinder, wir können so viel lernen an unseren Enkeln. Wenn die Spinnen sind, wenn die Motten sind, dann mimt sie immer nicht. Mimt sie immer nicht. Wie sind wir weich? Da holen die Frau und der Mann, kannst du Spinnen nehmen, mach sie nicht kaputt. Und dann muss er auf den Balkon und alles flüchtet in der Stube, bis er endlich beim Balkon ist und dann die Spinne im Balkon abrührt. Kennt ihr? Kennt ihr? Und die Frau, bitte mach sie nicht. Oh, du bist bei, oh. Nein, nein. Aber, Leute, das Töten gehört zum Leben. Ihr könnt keine Bulle-Schenkel essen, ohne dass nicht vorne jemand getötet worden ist. Jetzt ist es natürlich spannend, oder? Sünde, das ist ein Merksatz, Sünde werden vergeben, das Fleisch muss getötet werden. Ich weiß gar nicht, ob ich den da auch drauf habe auf der Folie. Nein. Merkt euch das. Sünde, unsere Vergehen, unser Dreck wird vergeben. Aber das Fleisch muss getötet werden. Und die Disziplin, die haben wir leider ein bisschen verloren. Wir sind so harmlos. Wir sind mit dem Gewissen, wir sind mit allem, mit Sünde. Oh, nein, wir müssen es töten. Das böse Gewissen muss getötet werden. Und ich sage, ich habe jetzt einfach mal versucht, zusammen in lieben Wort, wie man Fleisch tötet. Wenn man das böse Gewissen tötet, dann braucht es eine Proklamation gegen das böse Gewissen. Es braucht eine Proklamation. Man muss einstehen und sagen, so nicht. Stopp, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre Jesus Christus. Schlechtes Gewissen, hör gut zu. Jesus Christus ist mein Herr. Er hat alle meine Sünden vergeben. Basta. Böses Gewissen, im Namen Jesus, halt jetzt deine Klappe. Ich schlage dich mit Gottes Wort tot. Ich gebe dir in mir keinen Raum. Ich gehöre Jesus Christus. Verlasse mich einzig allein auf sein Wort, das mir sagt, 100% vergeben. Amen. Leute, das müssen wir wieder lernen. Wir müssen dazu stehen, dass wir Christen sind. Nicht, excuse, ich bin Christ. Sondern, ich bin Christ, hast du ein Problem? Ihr habt Autorität. Jesus hat gesagt, ich gebe euch Autorität, Gottes Kinder zu sein. Autorität. Autorität heisst nicht, wir tun mal diskutieren. Nein, es gibt Sachen, über die diskutieren wir nicht. Das Kreuz ist das Kreuz, das Kreuz ist Vergebung. Jesus Christus ist auferstanden. Der Jona ist im Fisch gewesen und der Noah ist in der Arche gewesen. Und das Wasser hat sich geteilt und das ist nicht nur 10 cm höher gewesen. Und wenn es 10 cm hoch gewesen wäre, ums Verrecken, wie sind denn die versoffen in 10 cm hohem Wasser? Nein, Leute, ihr müsst euren Glauben stärken, ist unsere Autorität und das passiert da. Im Glauben, in Gottes Glauben passiert das. Los vom bösen Gewissen. Ich habe von meiner Kindheit ganz stark gewissensprägte Christen erlebt. Mats, was hast du wieder gemacht? Mats, bist du das gewesen? Mats, so geht es eigentlich nicht. Und das hat in mir gefressen. Als Kind, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich hätte schon etwas falsch gemacht, bevor ich etwas überhaupt da habe. Nicht, dass ich nichts da hätte. Ich bin ein Lausbub gewesen. Aber in mir stößt mal etwas entstanden. Es gebiert von bösem Gewissen, nicht von einem guten Gewissen, nicht einfach von Gewissen, von einem bösen Gewissen. Und wirklich, ich rede jetzt vom bösen Gewissen, wo mich getrieben hat. In Selbstzweifel, in Angst. Angst vor der Schule, Angst vor Leuten, Angst vor Menschen. Dass ich sogar zum Teil gewusst gedacht habe, so blöd wie das ist, die sehen in mich rein. Die wissen alles, wie schlecht ich bin. Ich bin vom bösen Gewissen enttriebener Christ gewesen. Und es hat, als ich zum Glauben gekommen bin, war ein Moment besser gewesen, als ich Jesus Christus in mein Leben geladen habe. Und dann ist der Sauhund wieder zurückgekommen. Und hat mich wieder vertrieben. Und ich bin jahrelang getrieben von diesem scheiss bösen Gewissen. Und ich hasse das. Ich hasse Sünde, ich hasse den Teufel, ich hasse das böse Gewissen und ich schmeiße es aus meinem Leben aus. Und ich lerne immer siegreicher zu werden. Nicht, dass ich heute nicht empfindlich wäre, wenn ich etwas falsch mache. Nein, aber das böse Gewissen hat mit dem nichts zu tun. Es ist nicht der Geist Gottes, der mir sagt, Mats, aufpassen. Sondern da kommt gerade wieder so ein Hegel hinterher. Darum, böses Gewissen, nicht streicheln, nicht Fürbitte leisten, nicht segnen, sondern das böse Gewissen mit Proklamation zum Leben rausschmeißen. Haben Sie das verstanden? Das ist eine Lehrpredigt. Das müsst ihr lernen. Ab nächster Woche in Hunschenzwil und Umgebung hört man, wie der Himmel ruft. Ja! Amen! Die haben es verstanden. Der letzte Punkt. Lasst uns hinzutreten, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Genau, das ist auch noch wichtig. Wenn ihr das gemacht habt, das, die Proklamation, kein Gedanke mehr daran verschwenden und den Dreck vom bösen Gewissen abschliessen. Der hat auch noch kein Anrecht. Also gehen wir zum nächsten Punkt. Was? Seht ihr, ich muss gumpen. Vergessen. Ja, das gehört auch noch dazu. Denn es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist unser Leben, das ist unser Glaube. Darin leben wir, darin schnaufen wir. Und jetzt sind wir auf dem Weg vor Gott, wir haben ein wahrhaftiges Herz, wir sind im Glauben eingetaucht, wir haben unsere Reinigung, unsere Besprengung. Wir haben der Sünde Adieu gesagt und sind gereinigt. Wir haben das böse Gewissen überwunden. Es heisst, Waffenrüstung anlegen, zum Widerstand leisten, alles überwinden und das Feld behalten. Palt deine Kraft in Christus. Das ist, wie dort Waffenrüstung gemacht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Gewaschen am Leib mit Wasser. Und da packe ich jetzt einfach so eine schöne Bibel aus. Weil wir kommen da auch wieder zu so einem alttestamentlichen Bild. Wieder werden wir in den Gottesdienst geführt vom Alten Testament. Die Priester haben, wenn sie im Tempel dient haben, bevor sie an die Pfanne überhaupt gekommen sind, haben sie mehrere Waschungen müssen machen. Die Hände, der Kopf, Brustkorb, Kleider, nochmal mit den Füßen durchs Wasser und dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Wie der Tempel, der in Jerusalem steht, gestanden ist, ein sichtbarer Ort war von der Gegenwart Gottes in unserer heutigen Zeit, also in der damaligen Zeit, so ist unser Körper in unserer Zeit ein Tempel, wo die anderen sehen können. Also nochmal, wie dort mal die Gegenwart Gottes im Tempel sichtbar war für die Leute als Gottes Gegenwart, so ist unser Leib jetzt in unserer Zeit ein sichtbarer Tempel für Gottes Gegenwart in unserer Zeit. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Leib des heiligen Tempels ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Das ist unser Lieb. Wo die Leute, wo ihr seht, mich da lieblich stehen. Das ist nicht mein Geist, das ist mein Lieb. Und dann geht es weiter. Er hat sie gereinigt durch das Bad, Wasserbad im Wort. Das heisst, das bedeutet das Bild vom gewaschenen Leib mit reinem Wasser ist, dass wir unser sichtbares Leben, unser Lieb, wo die Leute als Tempel sehen in unserer Zeit, dass wir den reinigen und jetzt auch, nachdem wir uns offenbart haben vor Gott, mit wahrhaftigem Herzen, Glauben eingetaucht sind, wo wir geheiligt sind und gereinigt sind durch das Blut, das uns besprengt hat, los vom bösen Gewissen, ist es jetzt wichtig, dass wir in Gottes Wort eintauchen. Und es ist wirklich so, wenn ich den Weg gegangen, nachdem sind meine Offenbarungen, die ich im Wort Gottes habe, ganz anders. Und für mich ist die Zeit, die ich da mit Gott verbringe, wenn ich wirklich die Sachen, zum Teil auch wirklich die Geschichte gesehen, so Jesus nur für einen Moment gesehen oder für Minuten oder vielleicht mal über längere Zeit. Wenn man das erlebt, das verändert von dort an schlagartig den ganzen Tag. Und das Erlebnis verändert schlagartig das ganze Leben. Weil man merkt, dass Gott da ist. Man kann ihm begegnen. Wenn du an dem Punkt da bist und dich in Gottes Wort hier ein Wort einfällt, wo du sollst lesen, lies es. Wenn Gott sagt, klapp auf, ich zeige dir irgendwo eine Stelle, lies es. Dann mach das und du wirst geleitet werden, du wirst geführt werden und Gott wird dich in deiner Bestimmung, die du hast, wird er dich führen. Auf die Straße oder in die Gemeinde oder in der Barmherzigkeit oder der Grosszügigkeit, wo deine Gaben liegen, wo deine Dienstfähigkeit sind. Er wird dir da drei Zeichen geben. Wenn du die Schritt gegangen bist, schließt eigentlich das Weihegebet in Hebräer 10, 22 mit dem Vers 23. Dort heißt es, lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der dies verheißen hat. Dann stand ich vor Jesus und sage, Herr, hier bin ich. Jetzt bin ich da, vor dir. Jetzt habe ich die Straße gemacht. Herr, hier bin ich. Sende mich. Und dann nehme ich nochmal den Vers und sage, denn die Augen des Herrn durchsuchen die ganze Erde, um denen mächtig beizustehen, die mit einfältigem Herz oder mit ungeteiltem Herz ganz auf ihn ausgerichtet sind. Herr, ich komme zu dir. Amen. Das ist jetzt Predigt, Botschaft, wissen Sie, das sind ihr. Wie gehen ihr mit dem um? Wir tragen das weiter. Und ich habe jetzt noch, weil es mich wirklich gepackt hat, ich habe euch das versprochen, habe ich auch noch etwas vorbereitet. Ich habe das PDF gemacht mit diesen 5 Punkten. Und ich habe immer so den Gegenstand, den ich da vorne habe, dazu gemacht und einfach ein paar Sätze dazu geschrieben. Das PDF habe ich jetzt nicht ausgedrückt, aber das kann man auf der Webseite tun. Gell? Sie hat jetzt schon abgezogen. Und ich mache euch Mut, wir brauchen in dieser Zeit, das ist für mich eine Mobilmachung, die ich heute mache. Entschuldigung, habe ich gar nicht gesagt am Anfang, ich mache eine Mobilmachung, aber vielleicht während dann die Leute schon rausgelaufen. Ich bin halt einer, der gerne mit diesen Worten redet. Krass. Mobilmachung heisst, ich habe euch etwas in die Hand gegeben, das unsere Zeit braucht. Ich kann jetzt nicht wie im Braveheart 7-mal vor euch herreiten mit dem Ross und dann sagen, jetzt gehen wir in die Schlacht. Sondern das ist das, was ich euch geben kann. Sucht die Strasse in Gottes Wort. Und wir werden vielleicht in Zukunft nochmal so eine Straße miteinander gehen. Aber das ist eine Straße, die unsere Zeit braucht. Steht vor Gott, rüstet euch zu, werdet lebendig in Christus und sind gesegnet bis zum Anschlag. Amen.